Hallo und herzlich willkommen zur festen Speise. Es gibt eine weitere Portion heute Abend, beziehungsweise je nachdem, wann du das jetzt anhörst oder anschaust, zu einer x-beliebigen Tageszeit. Es gibt jedenfalls eine weitere Portion vom Römerbrief. Wir wollen heute Abend das Kapitel 6, die Verse 1 bis 14 miteinander anschauen. Es geht da so gebündelt um diese doppelte Aussage, mit Christus gestorben, mit Christus leben. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, du bist gestorben und du bist auferstanden und du lebst, damit wir mit dir sterben und leben. Danke, lieber Herr, dass du uns hilfst, das zu verstehen und zu erkennen. Und uns zu freuen über das, was du für uns getan hast und was du heute und in der Zukunft mit uns und durch uns tun willst. Bitte segne uns beim Lesen deines Wortes, beim Nachdenken. Schenke uns deinen Heiligen Geist, der uns hilft zu verstehen, zu verinnerlichen, uns darüber zu freuen und es in die Tat umzusetzen. Amen. Römer 6, die Verse 1 bis 14. Ich lese nach der Schlachter-Übersetzung. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten, und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Interessante Verse, Verse mit einer unglaublichen Tiefe. Machen wir uns miteinander dran, zu entdecken und die Schätze zu heben, die uns Gott hier in seinem Wort schenkt, durch diese Worte, die Paulus damals an die Christen in Rom, an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Ersten beiden Verse, Römer 6, die Verse 1 und 2. Was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Und wir sehen schon an dem, wie Paulus das hier startet, was sollen wir denn nun sagen, dass das direkt zusammenhängt, direkt da anknüpft, womit er im Kapitel 5 geendet hat. Und deswegen lasst uns diese letzten zwei Verse im Kapitel 5 noch einmal anschauen. Da heißt es im Kapitel 5 in den Versen 20 und 21, das Gesetz aber ist daneben hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Was bedeutet das? Das Gesetz ist hereingekommen, damit das Maß der Übertretung voll würde. Wir haben es letztes Mal gesehen, als wir über diese Verse ab Vers 12 im Kapitel 5 nachgedacht haben. Das Gesetz, das ist ein Sammelbegriff für Gottes Gebote, die er uns in seinem Wort in der Heiligen Schrift gegeben hat. Das Gesetz ist der Maßstab, mit dem die Sünde gemessen werden kann. Wenn wir Menschen falsche Dinge tun, aber es gar keinen Maßstab gäbe, um das zu messen, um das zu beurteilen und daran zu erkennen, dass das falsch ist, dann wäre es irgendwie vielleicht gar nicht so falsch. Oder es wäre für uns schwer zu verstehen, dass das falsch ist. Wenn es keine Tempolimits geben würde, dann würden wir nicht so leicht auf die Idee kommen, dass wir vielleicht viel zu schnell durch eine Ortschaft fahren und möglicherweise ein Kind überfahren, wenn es seinem Ball hinterherläuft, der auf die Straße rollt und das Kind rennt hinterher. Würden wir aber uns an das Limit halten, wenn es eins gibt, und dann haben wir vielleicht eine Chance, rechtzeitig zu bremsen. So, wo kein Gesetz ist, da gibt es keinen Maßstab. Jetzt sagt uns Paulus, Gott hat uns den Maßstab gegeben, er hat seine Gebote gegeben, er hat das Gesetz gegeben. Das finden wir in erster Linie damals als Gabe an das Volk Israel im Alten Bund, im Alten Testament, in der Tora, in den fünf Büchern Mose. Das wird von den Juden als Gesetz bezeichnet, die Tora, die fünf Bücher Mose. Und das Kernstück darin wiederum sind die zehn Gebote. Letztes Mal haben wir das angeschaut miteinander. So, und jetzt hatte Paulus gesagt hier in Römer 5, Vers 20, wo aber das Maß der Sünde voll geworden ist, da ist die Gnade überströmend geworden. Das heißt, Gott hat uns den Maßstab gegeben, seine Gebote, damit wir erkennen, wir haben gesündigt. Aber die Gnade Gottes, die ist immer noch größer als die Größe unserer Sünde. Die Gnade Gottes wiegt immer noch schwerer als all unsere Sünden wiegen. Egal wie schwer unsere Sünden gewogen haben oder wiegen. Die Gnade Gottes wiegt immer schwerer. Sie ist immer größer. Sie ist viel voluminöser. Ja, wenn das Maß der Sünde voll ist bis zum Überlaufen, die Gnade strömt da noch drüber hinweg, damit nicht mehr die Sünde herrscht in unserem Leben, sondern die Gnade herrscht in unserem Leben. Und die Gnade für alle Menschen, die an Jesus Christus echt glauben, die Gnade hat alle unsere Sünden getilgt, unschädlich gemacht, uns freigesprochen und uns eben begnadigt und uns gerecht gesprochen. Das hatte Paulus erklärt, und da kommt er jetzt von diesem Gedanken her, die Gnade ist immer größer als die Sünde, egal wie schwer ein Mensch gesündigt hätte. Die Gnade ist immer größer. Paulus war ein Mensch, der ganz schwer gesündigt hatte, bevor er zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Er hat nämlich die Christen verfolgt. Er war mitverantwortlich, dass Christen hingerichtet wurden, auf schreckliche Art und Weise hingerichtet wurden. Er war mitverantwortlich dafür. Und dann bekehrte er sich. Und wenn die Gnade so groß ist, dass sie seine Sünden von ihm genommen hat und ihn freigesprochen hat, dann reicht's für alles. Dann reicht sie für jeden, der umkehrt zu Jesus Christus und wirklich echt an Jesus Christus glaubt. So, und jetzt kommen wir in Kapitel 6, Vers 1, weil Paulus knüpft jetzt daran an, die Gnade ist immer größer als die Sünden und sagt, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Also das wäre quasi, sollen wir daraus jetzt den Schluss ziehen, hey, wenn die Gnade immer größer ist als unsere Sünde und es schön ist, wenn wir Menschen Gottes Gnade erkennen, dann wäre es doch eigentlich ganz cool, wenn wir einfach noch viel mehr sündigen würden, weil dann noch mehr Gnade Gottes sichtbar würde. Und die ist doch toll, die Gnade Gottes. Also lasst uns doch fröhlich und munter drauf lossündigen, damit Gott noch mehr Gnade schenken muss und auch wohl schenken wird. Und Paulus sagt, das ist ein ganz krasser Trugschluss. Das geht gar nicht. Deswegen Vers 2, das sei ferne. Das geht gar nicht, schreibt er. Vielleicht wundern wir uns ein bisschen, aber wieso kamen die überhaupt auf diesen Gedanken? Das Interessante ist, dass man genau das den Christen wohl unterstellt hat. Im Kapitel 3 hatte Paulus das erwähnt, Römerbrief Kapitel 3, Vers 8. Da heißt es, müsste man dann nicht so reden, wie wir verleumdet werden, wie man fälschlicherweise über uns sagt, wie etliche behaupten, wir würden sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme. Lasst uns fröhlich sündigen, damit Gott mehr Gnade schenken muss. Umso mehr leuchtet doch der gnädige Gott und seine Gnade. Und Paulus sagt, das ist Unsinn. Das ist einfach Unsinn. Und wer Gott erkannt hat und echt zum Glauben gekommen ist, der käme niemals auf diese Idee. Das ist ja geradezu Gottes Lästerung. Und das ist eine Lästerung seiner Gnade, wenn man so denken würde. Und deswegen ist Paulus sehr vehement und mit Recht. Und wir sind es hoffentlich auch. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne, auf keinen Fall. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Paulus sagt, wenn wir echte Gläubige an Jesus Christus sind, dann sind wir der Sünde gestorben. Wir sind für die Sünde gestorben. Wie ist das gemeint? Wir schauen dazu mal Kolosser 3, Vers 3 an. Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 3. Da heißt es, Vers 3, denn ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. In Verbindung mit Vers 2 heißt es, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und das beschreibt die Wirklichkeit, in der ein echter Christ, ein echter Gläubiger an den Herrn Jesus Christus lebt. Dieses alte Leben, das ist gestorben. Und das neue Leben, das von oben, das von Gott herkommt, ist ihm gegeben worden, als er zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Und jetzt soll er bestrebt sein, dieses neue Leben auszuleben und nicht immer wieder in das alte Leben zurückzufallen, wie er vorher gelebt hat, als er noch gar keine Beziehung zu Jesus Christus gehabt hat, als er noch nicht mit Christus in Gott verborgen gelebt hat, in Gott geborgen gelebt hat. Aber wir als Gläubige an den Herrn Jesus, wir sind in Gott mit Christus verborgen, geborgen. Da ist unser Platz, da in Gottes Herrlichkeit. Wir verlieren uns nicht mehr in dem irdischen Vergänglichen, jedenfalls sollen wir das nicht mehr, sondern uns bewusst machen, wes Geisteskinder wir sind und für Gott leben. Gestorben mit Christus, in Gott zu sein, mit ihm in Verbindung. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 24, finden wir auch diesen Gedanken, den Sünden gestorben. 1. Petrus 2, Vers 24, er, Jesus, hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, als er am Kreuz hing und dort starb für uns. Er hat unsere Sünden an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das ist eine Tatsache, die wir im Glauben annehmen, beanspruchen, uns im Glauben darauf stellen sollen. Wir sind den Sünden gestorben. Wir mögen der Gerechtigkeit leben. Das ist etwas, was wir wollen. Ein echter Gläubiger, der will das. Der will nach Gottes Willen leben. Und er ist verzweifelt darüber, dass ihm das nie vollkommen gelingt, dass er das nie vollkommen schafft, dass wir immer noch Sünder sind, jeden Tag Gnade brauchen. Darüber sind wir verzweifelt, haben ein zerbrochenes Herz, aber wir wissen auch gleichzeitig, und die Gnade ist jeden Morgen frisch und neu da und vergibt uns alles. Und deswegen sind wir dann doch nicht verzweifelt, ja, und sind froh und wir sind gewiss und wir sind getrost und wir wissen, wir gehören zu Gott durch Jesus Christus, weil Jesus unsere Sünden getragen hat am Kreuz und wir damit den Sünden gestorben sind. Das ist etwas, was wir im Glauben in Anspruch nehmen. Darauf dürfen wir beharren, sollen wir beharren. Und wir wollen, wir mögen, wir möchten das, wir sehnen uns danach. Für Gott, für seine Gerechtigkeit, für seinen Willen, seinen gerechten Willen zu leben. Das ist also gemeint in Römer 6, Vers 3. Wisst ihr nicht, dass wir alle, Vers 2, wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Wir wollen das nicht mehr. Ein echter Christ, der will das nicht mehr. Der sagt sich nicht, oh ja, schön, okay, Jesus, okay, ist für meine Sünden gestorben, das ist Gnade, das ist gut und prima, ja, und jetzt mache ich irgendwie so halb und halb so. Ich lebe noch halb mein altes Leben, ich mache einfach so, was ich früher so gerne machte, ich mache so meine alten Gewohnheiten, ich weiß, das ist nicht gut, das ist nicht richtig, das ist eigentlich Sünde in Gottes Augen, aber ich mache das und auf der anderen Seite, ich bete ja auch und ich gehe auch in den Gottesdienst oder Google Livestream oder das, irgendwie wird sich das dann schon so die Waage halten. Ein echter Christ, der will nicht in diesem Zwiespalt leben, der sehnt sich danach von ganzem Herzen, der Sünde nicht mehr zu dienen, sondern Gott zu dienen. Und deswegen schreibt Paulus weiter hier, Vers 3 und 4, Römer 6. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Was ist mit dieser Taufe hier gemeint? Rettet uns die Taufe? Wird ein Mensch dadurch gerettet und ein Kind Gottes? Werden ihm dadurch die Sünden vergeben, dass er getauft wird? Mit Wasser, durch einen Menschen, der ihn tauft? Kommen nur Getaufte in den Himmel? Ich finde, das sind spannende Fragen und die wollen wir ein bisschen anschauen. Was ist mit einem Menschen, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, aber noch nicht getauft ist und stirbt? Nehmen wir mal an, da bekehrt sich ein Mensch, echt, er übergibt sein Leben dem Herrn Jesus Christus, von ganzem Herzen, er bekehrt sich, Gott schenkt ihm neues Leben, Bekehrung, Wiedergeburt, das ist ja ein Geschehen, eine echte Bekehrung hat diese Wiedergeburt zur Folge, die schenkt ihm Gott dieses neue Leben, der Mensch hat sich bekehrt, er ist umgekehrt zum Herrn Jesus Christus und hat ihn um Vergebung seiner Sünden gebeten und hat ihn in sein Leben hineingebeten. Sei du mein Herr, Jesus Christus. Das ist echte Bekehrung. Und nun schenkt Gott ihm ein neues Leben, einen neuen Beginn in seinem Leben. Er ist jetzt ein Kind Gottes, es ist ein neues Leben, er ist neu geboren, er ist wiedergeboren. Und er ist darüber so glücklich und er freut sich und dann meldet er sich bei jemandem von der Gemeindeleitung und sagt, und ich möchte getauft werden. Und dann wird ein bisschen geplant und dann wird für einige Wochen später wird ein Tauffest geplant, aber er erlebt es nicht, weil er vorher bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt. So etwas kann es geben. Aber dann ist ja die Frage, kommt er jetzt trotzdem in den Himmel? Ist er bei Gott, auch wenn er nicht mit Wasser getauft war? Was bedeutet es, wenn Paulus schreibt, wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wenn wir also mit ihm begraben, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wir gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wir sind in Christus hineingetauft. Dazu lese ich uns auch Galater 3, Vers 27. Da heißt es, denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen. In Christus hineingetauft worden sind wir, die echten Gläubigen, und haben damit Christus angezogen, das neue Leben angenommen, das uns Gott geschenkt hat. Christus als unseren Herrn angenommen. Er ist jetzt unser Herr. Er hat das Sagen. Wir haben ihn angezogen. Die Gerechtigkeit wurde uns angezogen. Er, der Gerechte, der unsere Sünden trug, er hat uns die Sünden genommen und seine Gerechtigkeit wurde uns wie eine reine Kleidung angezogen. Christus haben wir angezogen. Seine Gerechtigkeit und seine Herrschaft haben wir angenommen. Matthäus Kapitel 3, Vers 11, da finden wir eine interessante Unterscheidung im Blick auf die Taufe. Matthäus Kapitel 3, Vers 11. Da ist Johannes der Täufer der Redende und er sagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, sodass ich nicht würdig bin, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Hier wird also eine Unterscheidung gemacht. Johannes sagt, ich kann euch mit Wasser taufen. Der nach mir kommt, und damit spricht er von Jesus Christus, der nicht lange danach begann, öffentlich zu wirken. Der nach mir kommt, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied, ja? Auf der einen Seite Wasser, Taufe mit Wasser, auf der anderen Seite Taufe mit Heiligem Geist und Feuer. Was meint er damit? Johannes hat Menschen mit Wasser getauft, die vorher umgekehrt sind, ihre Sünden bereut haben und bekannt haben, Gott um Vergebung gebeten haben. Und dann hat er sie mit Wasser getauft, als Zeichen dafür, dass diese Menschen wirklich Buße getan haben, dass sie ihre Sünden echt erkannt haben, bereut haben, bekannt haben. Und er hat das denen sehr, sehr, sehr nicht nur ans Herz gelegt, er hat ihnen richtig massiv ins Gewissen geredet, hat gesagt, wenn euch eure Buße nicht wirklich, wenn das nicht wirklich echt ist, dann ist die ganze Taufe umsonst, dann ist es alles für die Katz, dann lasst euch lieber nicht taufen. Nur wenn es euch echt ist damit, wenn ihr wirklich eure Sünden bereut, Buße tut, umkehrt zu Gott, zum lebendigen Gott, dann lasst euch taufen. Als Zeichen dieser Buße, die stattgefunden hat. Aber sagt er, der nach mir kommt, Jesus, der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Der Heilige Geist, der Geist Gottes. Gott selbst in Gestalt des Heiligen Geistes. Das kann nicht ein Mensch einem anderen geben, das kann uns nur Jesus geben. Und Jesus gibt es dem Menschen, der sich echt bekehrt. Das ist dieses Bekehrung, der Mensch, der sich echt bekehrt zu Jesus und dem Jesus die Wiedergeburt schenkt, das neue Leben schenkt durch den Heiligen Geist. Der Mensch empfängt den Heiligen Geist, wenn er sein Leben echt Jesus Christus übergeben hat. Und der Heilige Geist, der macht auch etwas Interessantes. Das lesen wir in 1. Korinther 12, im Vers 13. 1. Korinther 12, Vers 13. Denn wir sind ja alle durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Ob wir Juden sind oder Griechen oder Knechte oder Freie, wir sind alle getränkt worden zu einem Geist. Wir sind durch einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Das heißt, durch einen Geist, durch den Heiligen Geist, wurden wir, als wir gläubig geworden sind, zum Glauben kamen an Jesus, in den Leib Jesu Christi hineingetauft. Hineingetaucht. Also taufen heißt hineintauchen, wenn man es wörtlich übersetzt. Wenn man zum Beispiel in der damaligen Zeit ein altes Schiff irgendwie verschrottet hat und dann versenkt hat, also das wurde quasi getauft, man hat es versenkt, man hat es eingetaucht, untergetaucht. Das ist der Begriff in seiner wörtlichen Bedeutung. Und in der geistlichen Bedeutung, hineingetaucht in den Leib Christi, in die Gemeinde. Und das ist ein Wirken des Heiligen Geistes, das kann kein Mensch machen. Genauso wenig wie diese Wiedergeburt, kein Mensch geben kann. Kein Mensch kann einem anderen ein neues Leben geben. Kein Mensch kann einem anderen den Heiligen Geist geben. Das macht der Herr Jesus bei dem, der zu ihm kommt, der sein Leben ihm übergibt. Dazu lese ich uns etwas aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, die Verse 3 bis 6, aus einem Gespräch, das stattgefunden hat zwischen Nikodemus und Jesus. Nikodemus kam als ein Suchender zu Jesus mit Fragen. Und dann lesen wir in Kapitel 3, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, Kapitel 3, Abvers 3, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Jesus spricht zu dem Nikodemus von dieser Wiedergeburt, dieser geistlichen Geburt, die der empfängt, der Buße tut, Umkehr zum lebendigen Gott, zu Jesus Christus, durch Jesus Christus zu Gott umkehrt. Und Nikodemus versteht das erst nicht, wie neu geboren. Ich bin ein älterer Mann, sagt Nikodemus, wie soll das gehen? Ich kann ja nicht mehr in den Leib meiner Mutter. Nein, sagt Jesus, du musst unterscheiden zwischen der natürlichen Geburt und der geistlichen Geburt. Die natürliche Geburt, das bedeutet, wo Jesus sagt, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Und dann sagt er, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Und vorher Vers 5, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was meint Jesus mit diesem Wasser? Er spricht ja im Zusammenhang von natürlicher Geburt und geistlicher Geburt. Er stellt gegenüber, jeder Mensch erlebt eine natürliche Geburt. Jeder Mensch wird von einer Mutter geboren. Und es gibt eine geistliche Geburt. Und das sind diejenigen, die dann im Reich, die zum Reich Gottes gehören, die das Reich Gottes erleben, die es wahrnehmen, weil sie jetzt geistlich geboren sind durch den Geist Gottes. Und wenn Jesus hier das gegenüberstellt, dann ist klar, dass er sagt, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Mit diesem Wasser ist das Fruchtwasser im Mutterleib gemeint. Weil er im nächsten Satz gleich sagt, was aus Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Also was die leibliche Geburt aus dem Fruchtwasser im Mutterleib herausgeboren zu werden, aus dem Fleisch, aus dem Körper einer Mutter herausgeboren zu werden, ist die natürliche Geburt. Die hat jeder Mensch erlebt, sonst würde er nicht leben, sonst gäbe sie nicht. Aber die geistliche Geburt, die geschieht durch den Heiligen Geist, durch den Geist Gottes. So, wenn wir jetzt wieder in Römer 6 gehen, Verse 3 und 4 anschauen, wo Paulus schreibt, wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, wer tauft uns hinein in Christus? Der Heilige Geist. Dass wir alle, die wir in Jesus Christus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Dann wird hier deutlich, dass es um das Wirken des Heiligen Geistes in der Wiedergeburt geht. Zurück zu unserem Beispiel von dem Mensch, der sich bekehrt hat und der sich jetzt auf seine Taufe freut und sie nicht mehr erlebt, weil er vorher in einem Verkehrsunfall ums Leben kommt. Er ist vom Geist Gottes hineingetauft worden in Christus und in den Leib Christi. Er ist ein Kind Gottes, er ist gerettet. Darauf dürfen wir vertrauen, aufgrund der Worte in der Heiligen Schrift. Und der Sinn der Wassertaufe ist aber genau dieses Geschehen zeichenhaft darzustellen. Und es ist ein Bekenntnis des zum Glauben gekommenen in der Taufe, dass das geistlich stattgefunden hat. Und das gehört im Grunde genommen zusammen. Und das ist auch etwas, wo wir unsere heutige Taufpraxis auch hinterfragen sollen, weil wir in der Bibel sehen, also das ist, die Leute wurden spontan getauft. Wenn die sich bekehrten und dann wurden die auch gleich getauft. Und deswegen ist das oft so alles hier auch in einem Atemzug genannt. Ja, Taufe, und da sind beide Verständnisse drin. Die Menschen sind mit dem Geist Gottes getauft, als sie ihr Leben Jesus Christus übergeben haben. Und die wurden mit Wasser getauft, als sie getauft wurden, von einem Menschen, der sie dann mit Wasser getauft hat. Denn wir heute können auch nur mit Wasser taufen, wie Johannes der Täufer auch von sich sagte, ich taufe euch nur mit Wasser. Aber Jesus tauft euch mit dem Heiligen Geist. Und heute können wir den Menschen gar nichts anderes sagen. Wer heute Menschen tauft, tauft sie mit Wasser. Aber wir setzen dann voraus, dass dieser Mensch sein Leben Jesus übergeben hat, den Heiligen Geist empfangen hat und sich jetzt deswegen taufen lässt, als ein Bekenntnis für das, dass er jetzt Jesus gehört. Und das darf zeitlich dicht zusammenliegen. Das kann ganz zusammenliegen, das kann ganz zusammenkommen. Ich bin gespannt, wie wir uns da in dieser Weise noch entwickeln, auch in unserer Taufpraxis. Es ist die Taufe durch den Heiligen Geist, die der Mensch empfängt, der Buße getan hat, der sich bekehrt hat. Jetzt schauen wir mal Apostelgeschichte 2, Vers 38 an. Und dann ist das vielleicht im ersten Moment ein wenig verwirrend. Dann lesen wir da, Petrus sprach zu den Menschen, die fragten, was sollen wir tun, nachdem sie betroffen waren von der Botschaft von Jesus Christus, die Petrus ihnen ausgerichtet hatte. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße, also kehrt um, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Bedeutet das jetzt aber nicht, dass das quasi dann die Reihenfolge die wäre? Die Menschen tun Buße, das heißt, sie bekehren sich und sie lassen sich taufen und durch diese Taufe empfangen sie die Vergebung der Sünden und die Gabe des Heiligen Geistes? Kann so nicht gemeint sein, aufgrund der anderen Texte, die wir gelesen haben. Und wenn wir dazu jetzt Lukas 3, Vers 3 hinzunehmen, dann wird es verständlich, wie dieser Vers zu verstehen ist. In Lukas 3, Vers 3 heißt es, er kam in die ganze Umgegend des Jordan, die Rede ist wieder von Johannes dem Täufer, und er kam in die ganze Umgegend des Jordan und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und dann kommt ja seine Botschaft, ja? Tut Buße, die ihr euch taufen lassen wollt. Nur wer echt Buße getan hat, soll sich taufen lassen. Das heißt, die Buße geht voran. Und die Buße ist die Vergebung der Sünden, oder die Folge der Buße ist die Vergebung der Sünden. Aber auch hier sehen wir wieder, das war zeitlich eins. Die Menschen dachten nach und, oh ja, mir tun meine Sünden leid, ich bereue das. Gott vergib mir. Und sie ließen sich taufen als ein Zeichen und Bekenntnis, dass es ihnen echt ums Herz war und ehrlich ums Herz war. Und so gehören die Dinge zusammen. Und dann ist es auch in Apostelgeschichte 2 klar, dass das so zu verstehen ist. Wenn Petrus sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Das ist ein Geschehen, Buße tun und sich taufen lassen. Und dieses Buße tun führt zu dieser Vergebung der Sünden und zum Empfang der Gabe des Heiligen Geistes. Und die Taufe ist das Zeichen und das Bekenntnis. Es gehört einfach alles zusammen. Einfach damit wir das verstehen, damit wir Taufe richtig einordnen, damit wir auch die Wassertaufe richtig einordnen können aufgrund dieser biblischen Worte. Jetzt gehen wir wieder in den Römerbrief hinein, in das Kapitel 6. Die Taufe ist ein Gehorsamsschritt, ein Schritt des Vertrauens und Gehorsams. Wenn ein Mensch zum Glauben gekommen ist an den Herrn Jesus Christus, und dann ist der nächste Schritt, lass dich taufen, lass dich taufen. Lege dieses Bekenntnis ab, mach dieses Bündnis fest mit Jesus Christus, bestätige es, indem du dich taufen lässt. Falls du jetzt zuhörst und du bist zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen, aber du bist noch nicht getauft, aber dir ist es ernst und echt mit Jesus, dann mache ich dir Mut, denke darüber nach, frage dich, was dich noch abhält, dich taufen zu lassen, und kläre das für dich. Und es sollte dich dann eigentlich nichts mehr abhalten, wenn es dir ernst ist mit Jesus, und dann melde dich zur Taufe. Und dann wollen wir dich taufen, dich ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Interessant ist ja, dass der Herr Jesus sich eines Tages taufen ließ. Wir lesen davon in Matthäus 3, in den Versen 13 bis 17. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes der Täufer wieder. Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Die Gerechtigkeit ist uns geschenkt, uns Sündern ist Gerechtigkeit geschenkt worden, als wir zum Glauben gekommen sind und unsere Sünden bekannt haben. Die Sünden wurden von uns genommen, wir wurden freigesprochen, gerecht gesprochen, Gerechtigkeit wurde uns geschenkt. Und jetzt leben wir in einem neuen Leben und wollen nach Gottes Willen leben, wollen nach dem, was aus Gottes Sicht richtig und gerecht ist, leben. Wir fragen in allen Bereichen unseres Lebens, so sollte es jedenfalls sein, Herr, was ist dein gerechter Wille? Hilf mir, ihn zu tun. Und Jesus sagt, und zu diesem Tun des Willens Gottes, zu diesem Gehorsam, dem Willen Gottes, gehört auch die Taufe. Und er selbst gibt uns darin ein Vorbild, obwohl streng genommen aus unserer menschlichen Sicht hätte er sich nie taufen lassen müssen. Deswegen war ja auch Johannes der Täufer erst sehr zögerlich. Aber Jesus hat uns ein Vorbild gegeben als Mensch. In allem war er gehorsam seinem himmlischen Vater. Und so gibt er uns hier ein Vorbild und sagt, das gehört dazu, um den Willen Gottes zu erfüllen, dass man sich taufen lässt. Und dann heißt es, und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Hat denn Jesus vorher den Heiligen Geist noch nicht gehabt? Doch, er und der Heilige Geist und der himmlische Vater waren immer eins. Die waren immer eins, denn er ist ja Gott, Sohn Gottes, Gott und wahrer Mensch zugleich. Aber was wir sehen ist, dass die Taufe ein Gehorsamsschritt ist und darauf legt Gott einen großen Segen. auch wieder eine neue Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Immer wieder, wenn wir im Gehorsam Schritte gehen, machen wir diese glücklich machende Erfahrung, wie Gott uns wieder neu mit seinem Geist einfach füllt und uns ermutigt und uns stärkt. Und dann heißt es, und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das dürfen wir wissen als Menschen, die an Jesus Christus glauben, die echt an ihn glauben, zum Glauben gekommen sind. Wir sind jetzt Gottes Söhne und Töchter durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder, durch den wir aufgenommen worden sind in die Familie des himmlischen Vaters. Wir sind jetzt auch Gottes geliebte Söhne und Töchter, über die er sich von Herzen freut. Und so wie das bei Jesus schon vorher der Fall war, so wurde ihm das auch in der Taufe wieder vom himmlischen Vater so zugesprochen. Und das sind auch Dinge, die wir empfangen dürfen. Neu diesen Zuspruch und diese Vergewisserung, du bist mein Kind, ich stehe zu dir. Das darf jemand so auch empfangen, im Herzen, als Zuspruch Gottes in der Taufe. Deswegen, die Taufe ist ein Vertrauens-, ein Gehorsamsschritt, wo man sich ganz Jesus hingibt und öffentlich sich zu ihm stellt und bekennt. Und er bekennt sich dazu und gibt Bestätigung und Vergewisserung, du bist ein Kind Gottes und füllt mit dem Heiligen Geist. Wichtig ist, dass das Ganze echt ist. Keine fromme Show, sondern da geht eine echte Bekehrung voraus und dann dieser echte Wunsch, Jesus, ich will dir gehören und ich will mich zu dir bekennen. Ich gehe diesen Schritt im Gehorsam und ich lasse mich taufen. Und dann sind wir mit Christus begraben in den Tod und wir sind auferstanden in ein neues Leben als Gläubige, in denen jetzt der Heilige Geist wirkt, die durch den Geist neu geboren sind. Gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. So soll es sein, damit wir das tun, in einem neuen Leben wandeln. In diesem neuen Leben leben, das neu geschenkte Leben ausleben, lernen es zu leben. Und das, wie diese Wiedergeburt, das ist ja ein Bild im Grunde genommen, es ist das Bild einer Geburt. Und nach einer Geburt haben wir ein Baby im Arm. Und wir würden nie sagen, ja, das ist jetzt aber noch so ein kleiner Mensch, das ist nur ein Viertelmensch oder ein halber Mensch. Aber uns ist bewusst, das ist ein ganzer Mensch, aber der muss noch ganz viel lernen. Und der kann nicht sehr viel mehr am Anfang als schreien und trinken und Mist machen. Also, ja, das ist so ziemlich alles. Und dann lernt so ein Baby und dann lernt so ein neugeborener Mensch. Aber wir würden deswegen nie sagen, das ist erst ein halber Mensch. Und so ist es mit so einem neugeborenen Christen, ja? Der muss noch ganz viel lernen und Schritte gehen und wir lernen unser ganzes Leben lang und es hört nie auf. Aber wir bleiben dran und bleiben Lernende und wir sind von Anfang an, von dem Moment der Wiedergeburt an, ganze Christen. Ein echter Christ ist ein ganzer Christ, ja? Ein halber Christ, das wäre kein echter Christ, das wäre gar kein Christ. Ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn, hat mal jemand gesagt und das ist so, das gibt es eigentlich nicht. Es gibt nur ganze Christen und gar nicht Christen, ja, so wie es geborene Babys gibt und nicht geborene, ja. Es gibt ganze Menschen und es gibt eben noch nicht geborene Menschen, aber halb, das geht nicht, ja. Halbe Menschen gibt es nicht. Einfach nochmal so zum Verständnis. Und deswegen, jetzt gehen wir nochmal zu dem Vers 2 zurück, wo Paulus gesagt hatte, Vers 1 und 2, sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Deswegen ist doch völlig klar, dass der, der echt mit Jesus lebt und jetzt getauft ist und vorwärts, dass der vorwärts will mit Jesus und nicht mehr zurück ins alte Leben und die alten Sünden gerade so weitermachen will, dann stimmt was nicht, wenn ein Christ es macht. Wenn er vielleicht ein paar Wochen nach seiner Taufe sich sagt, ach irgendwie ist das Ganze irgendwie, ist jetzt doch irgendwie langweilig, ich sehne mich eigentlich nach meinem alten Leben zurück. Dann hat irgendwas nicht richtig, wirklich echt stattgefunden, glaube ich, in seinem Leben. Dann stimmt da etwas nicht. Wenn Christus in uns lebt, wenn wir hineingetaucht sind in Christus, hineingetauft in Christus durch den Geist Gottes, dann ist das unsere neue Identität. Und dann wollen wir voran Wir wollen, dass sich die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben genauso zeigt wie im auferstandenen Jesus Christus, dass sich das dann zeigt. Vers 5. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wenn wir mit ihm eins gemacht sind, eins geworden mit Christus. Jesus Christus im Johannesevangelium Kapitel 15, Vers 5 sagt zu denen, die an ihn glauben, bleibt in mir und ich in euch, eins gemacht mit Christus. Er ist unsere Identität. Er ist jetzt unser Lebensantrieb, unser Leben. Er ist der, der uns bewegt. Er ist der, der uns motiviert. Ein Leben mit Gott zu führen, im Einklang, so gut es geht, mit Gottes Hilfe und Kraft, im Einklang mit dem Willen Gottes, mit dem, was Gott für richtig und für gerecht erklärt hat. Wir wollen nicht mehr der Sünde dienen. Darum geht es. Und Christus lebt in uns. Es ist nicht unser Krampf, krampfhaft versuchen zu müssen, den Willen Gottes zu tun, aus eigener Kraft, unserer eigenen menschlichen Anstrengung, geht das gar nicht. Genau davon sind wir ja auch befreit durch die Gnade, dass wir nicht versuchen, durch unsere Anstrengung Gott zu überzeugen, dass er sich über uns freuen müsste oder ihn gnädig zu stimmen, dass er uns annehmen müsste. Dann wären wir wieder in einem Denken und in einem Leben eigentlich vor einer echten Bekehrung und einer echten Beziehung mit dem Herrn. Weil jetzt lebt Christus in uns und er gibt Kraft und er ist Motivation. Unser Job ist es, das zu wollen und nicht das alte Leben mit der Sünde leben zu wollen, sondern zu sagen, Herr, und ich will mit dir leben. Hilf mir. Regiere du in mir. Und über mich, gib du mir diese Kraft, Christus in mir. Im Galaterbrief finden wir dazu interessante Worte. Galaterbrief Kapitel 2, im Vers 20, schreibt Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, also noch jetzt in diesem Leben, in dieser Welt. Das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Ich schaue auf ihn, ich vertraue auf ihn, ich gebe ihm Raum. Es lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Das ist die Sehnsucht eines echten Gläubigen. Und nicht zu denken, oh, ich würde ja so gerne zurück zur Sünde. War ja irgendwie viel, viel netter oder viel spannender oder was weiß ich. Es gibt nichts Spannenderes als das Leben mit Christus und jeden Tag mit ihm unterwegs zu sein, durch das Leben, durch den Alltag und gespannt zu sein, was er uns heute lehrt und wie er uns heute führt und wie er uns heute füllt. Und wie er uns die Kraft schenkt, das Tägliche zu tun, unsere Arbeit oder was es auch sei, und in dem ganz in Christus geborgen zu sein und seine Kraft zu erleben, seine Freude zu spüren, seinen Frieden und das auch auszustrahlen und dann manchmal darauf vielleicht angesprochen zu werden und davon reden zu können, was uns so froh macht, Jesus Christus, der Herr. Ja, das ist ein spannendes Leben. Das ist wunderbar und nicht die alten Sünden, die uns wieder einfangen und uns binden und uns zu Sklaven machen. Wir gehören Christus. Galater 5, die Verse 24 und 25. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt. Das ist so diese alte menschliche Natur. Gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Wenn wir diese neuen Menschen sind, neugeboren, wenn wir mit dem Heiligen Geist beschenkt worden sind, wenn er in unserem Leben ist, dann lasst uns dieses Leben auch leben. Lasst es uns lernen. Lasst es uns täglich Üben. Nicht ein Krampf, wie gesagt, aus eigener Anstrengung, sondern in Abhängigkeit vom Herrn und im Vertrauen auf ihn. Herr, wirke du in mir. Hilf du mir, das zu tun, was dir gefällt, was dich ehrt. Denn das ist auch gut für meine Mitmenschen und für mich. Das ist immer so. Der Wille Gottes ist immer gut für unsere Mitmenschen und für uns selbst. Das ist immer das Beste, was wir tun können und was uns passieren kann und unseren Mitmenschen, wenn wir mit Gottes Hilfe und Gottes Kraft seinen Willen tun. Vers 7, denn wer gestorben ist, der ist von der Sünde freigesprochen. Wir haben ja gesehen im Kapitel 5, wegen der Sünde kam der Tod in diese Welt. Und jetzt als Menschen, die zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus, sind wir praktisch dieses alte oder diesem alten Leben abgestorben und leben in einem neuen Leben mit Jesus, was niemals endet, ein ewiges Leben. Wegen der Sünde kam der Tod und deswegen musste Christus für uns sterben und wir müssen mit ihm gestorben sein durch unseren Glauben an ihn. Dann praktisch hat die Sünde nicht mehr die Macht über uns, dann kann sie nicht mehr unser Herr sein, dann ist Christus unser Herr. Und unsere Aufgabe ist es, bei ihm zu bleiben, fest mit ihm verbunden zu bleiben und ihm treu zu folgen. Vers 8 und 9 noch. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Und wenn wir mit Christus verbunden sind, herrscht er auch nicht mehr über uns. Nicht mehr dieser Tod, der uns von Gott trennt. Ja, dieser Körper, der muss noch irgendwann sterben. Aber die Seele, der Geist, das Innere stirbt nicht. Jesus hat gesagt, wer an mich glaubt, wird leben, wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, der wird nicht mehr sterben. Und er sprach von unserem Innenleben, Seele, Geist, das Innere, das schon das ewige Leben begonnen hat, dieses neue Leben, als wir zum Glauben an Christus kamen, als wir wieder die Wiedergeburt empfangen haben. Dieses neue Leben hat begonnen, das endet nie. Und unser körperlicher Tod, der wird uns Gott näher bringen. So hat er seine Herrschaft über uns verloren. Er kann nicht mehr über uns herrschen. Er kann uns nicht mehr von Gott trennen. Im Gegenteil, seine Herrschaft ist gebrochen. Ein echter Christ, der stirbt, der geht heim zu seinem Herrn. Was Schöneres kann es nicht geben. Der hat das Ziel erreicht, geht in die Herrlichkeit hinein. Verse 10 und 11 noch. Denn was er gestorben ist, das ist er der Sünde gestorben, ein für allemal. Was er aber lebt, das lebt er für Gott. Einmal musste Christus sterben, um der Sünde willen, ja? Weil die Folge der Sünde ist der Tod. Und diese Folge hat Jesus auf sich genommen und er ist für uns gestorben, für uns selbst. Er nahm unsere Sünden auf sich und ist für uns gestorben, damit wir nicht mehr diesen Tod sterben müssen, der uns von Gott trennt. Dieser Tod herrscht nicht mehr über uns, wenn Christus über uns herrscht, wenn Christus unser Herr ist. Und was Christus jetzt lebt als Auferstandener, das lebt er für Gott. Und so soll es mit uns auch sein, die wir mit Christus gestorben sind. Jetzt leben wir mit Christus, mit Gott. Und deswegen Vers 11, das ist vielleicht jetzt der Kernsatz in diesem ganzen Abschnitt. Wenn ihr alles andere vergesst, behaltet das, weil das ist so wichtig. Haltet euch selbst dafür. Das ist Glauben. Haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Dass wir das im Glauben beanspruchen. Natürlich sündigen wir noch. Wir sind nicht vollkommen. Jeden Tag brauchen wir diese Gnade Gottes. Wir sind immer noch Sünder. Wir brauchen Vergebung, Tag für Tag. Aber wir beharren im Glauben darauf, dass wir für die Sünde tot sind. Sie herrscht nicht mehr über uns. Christus herrscht. Er ist Herr in unserem Leben. Wir leben in ihm, mit ihm verbunden, mit Gott, für Gott. Und in diesem Leben wollen wir Fortschritte machen. Dieses Leben wollen wir weiterentwickeln und nicht mehr das alte Leben der Sünde leben. dass wir vorher gelebt haben, als wir noch nicht an Christus geglaubt haben. Haltet euch dafür, glaubt es, beansprucht es im Glauben, dass ihr für die Sünde tot seid. Und immer wieder, wenn wir sündigen, lasst es uns bereuen, bekennen dem Herrn. Und er macht frei, so oft wie nötig. Denn die Gnade ist und bleibt immer größer als die Sünde. Das bleibt ja so, unser ganzes Leben lang. Halleluja. Vers 12, so soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Sie soll nicht herrschen, genauso wenig wie dieser Tod noch herrschen kann über uns. Seit wir mit Christus leben, so soll auch die Sünde nicht mehr herrschen. Wir wollen von Christus uns die Kraft schenken lassen, uns leiten lassen, Gottes Willen zu tun und nicht mehr der Sünde zu dienen. Ja, wir sind noch Sünder, wir fallen noch in Sünden, aber die Sünde ist nicht mehr unser Herr. Christus ist unser Herr und er gibt uns die Möglichkeit, mit seiner Hilfe, in seiner Kraft, durch seine Kraft, nicht zu sündigen, sondern Gottes Willen zu tun. Und dieses Leben wollen wir kultivieren, das wollen wir entwickeln. Darin wollen wir und sollen wir wachsen. Vers 13 und 14 noch zum Schluss, die beiden letzten Verse dieses Abschnitts. Dann sind wir doch noch durchgekommen, auch wenn ich jetzt am Ende ein bisschen schneller gemacht habe, aber die Stunde ist um. Gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Und eure Glieder gebt Gott hin als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Gebt euch selbst mit allem, was wir sind, was wir tun, was wir haben, sagen, Herr, hier bin ich. Das gehört dir, ich gehöre dir mit allem, was ich bin und was ich tun, was ich habe. Du sollst darüber herrschen und regieren. Du sollst bestimmen, du sollst mich führen, dir will ich folgen. Das soll unsere Sehnsucht sein. Das ist Leben. Jeden Tag ein erfülltes, ein spannendes, so ein Leben, das es wert ist, gelebt zu werden. Das alte Leben mit dem Liebäugeln mit irgendwelchen Sünden. Das ist Mist, ganz großer Mist gegen dieses neue Leben. Dass wir leben dürfen mit Jesus. Aus Gnade, so viel wir brauchen für jede Sünde. Und mit seiner Kraft, die uns hilft, mehr und mehr dieses neue Leben zu entwickeln und zu leben, Gott zu dienen als seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Vers 14, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Das Gesetz, die Gebote Gottes, die haben immer noch ihre Gültigkeit und die bestehen noch. Die sind der Maßstab. Damit wird beurteilt, was ist Sünde. Und da wird gar nichts außer Kraft gesetzt. Das gilt voll und ganz. Aber der Weg, um mit Gott leben zu können, besteht nicht darin, dass wir es schaffen, diese Gebote zu halten, sondern der Weg, mit Gott leben zu können, besteht darin, dass uns die Sünden vergeben wurden und wir die Gnade angenommen haben und in dieser Gnade leben. Und in dieser Weise sind wir nicht unter dem Gesetz, das uns Druck macht und sagt, du musst aber das und das und das schaffen und erst dann bist du ein Kind Gottes. Nein, die Gnade hat uns frei und froh gemacht, zu Kindern Gottes gemacht. Aber der Maßstab der Sünde bleibt bestehen, um zu messen, was ist Sünde, nach wie vor. Und Gott will uns helfen, Kraft geben, dass wir seinen Willen tun. Und so viel Gnade wir brauchen, bekommen wir. Alle Sünden werden uns vergeben. Herr Jesus Christus, danke für diese Verse, für dieses Wort in der Heiligen Schrift. Hilf, dass dieses Wort in unserem Leben Wurzeln schlägt, in unserem Alltag Wurzeln schlägt. Hilf uns allen, die wir diese Worte jetzt bedacht haben, dass wir nicht liebäugeln mit der Sünde, dass es uns nicht irgendwie, dass wir uns nicht zurückziehen lassen zum alten Leben. Das ist alles Mist, dieses Leben ohne dich und diese Sünden, die da dranhängen, die damit verbunden sind. Hilf uns, das zu verstehen und zu verstehen und zu erkennen, was du mit uns vorhast, was du uns gegeben hast schon als Menschen, die an dich glauben, und wie wir dieses neue Leben jetzt entwickeln können, wie wir es entfalten können, wie wir darin üben, trainieren und Fortschritte machen können jeden Tag und dich erleben können. Deine Kraft, deinen Geist in unserem Leben. O Herr Jesus, dazu schenke uns allen Gnade und Gelingen. Danke. Amen. Bleibt Gott befohlen.